Stell dir vor, du fährst nach dem Gottesdienst nach Hause und du stellst fest, dein Haus ist abgebrannt. Du hast nichts mehr, außer das, was du am Leib hast. Du weißt nicht, ob dein Haustier es noch rechtzeitig rausgeschafft hat. Die Familienfotos sind kaputt, die Erinnerungsstücke, die nicht ersetzbar sind. Alles ist irgendwie weg, bis immer auf das, was du am Leib oder vielleicht im Auto oder am Fahrrad hattest. Leider ist das für viele Menschen in diesen Tagen eine grausame Realität geworden. In Kalifornien, seit etwa 2 Wochen halten diese großen Waldbrände die Bewohner rund um das Gebiet von Los Angeles in ständiger Alarmbereitschaft. Ihr habt wahrscheinlich schon die Bilder in den Nachrichten gesehen. Über Kilometer hinweg sind nur noch Rippen von Gebäuden zu sehen. Etwa 12.000 Strukturen wurden zerstört. Mindestens 27 Menschen sind gestorben und auch finanziell unvorstellbar. Mindestens 150 Milliarden Dollar wird der Wiederaufbau kosten. Wie viel Prozent der Häuser, denkt ihr, sind etwa versichert? Ja, also ich habe was von 15% etwa gelesen. Aber da könnt ihr euch vorstellen, die allermeisten Menschen werden das nicht ersetzt bekommen und auch staatliche Hilfsgelder sind natürlich in diesen Zeiten recht knapp bemessen. Das heißt, wer weiß, wie es dort in ein paar Jahren aussieht. Noch sind etwa 150.000 Menschen evakuiert. Aktuell sind die Feuer immer noch nicht komplett unter Kontrolle. Es gibt immer noch starke Winde, gerade jetzt in der nächsten Woche werden sie wieder befürchtet. Und das Potenzial ist da, dass sich die Feuer noch weiter ausbreiten. Mich haben diese Szenen und diese Bilder betroffen gemacht. Sie sehen ja fast aus wie so Filme, wie so ein apokalyptischer Endzeitfilm. Ganze Bereiche der Welt sind ausgerottet und diese Wohngebiete da sehen teilweise so aus. Meine Frau und ich, wir sind vor einigen Jahren, bevor wir Kinder hatten, diesen Highway 1 an der Pazifikküste runtergefahren, eine wunderschöne Gegend. Aber wenn du da jetzt in diesen Tagen oder wahrscheinlich auch in den nächsten 5 Jahren Urlaub machst, wirst du noch große, große Zerstörungsspuren dort sehen. Wie geht man um mit so einem Verlust, wenn man morgens zur Arbeit fährt? Habt ihr vielleicht auch eine Tagesschau gesehen? Da war so ein Arzt, der hat gesagt, ich bin morgens zur Arbeit gefahren. Dann habe ich einen Anruf gekriegt, dann durfte ich natürlich nicht zurück. Und jetzt, Tage später, komme ich zurück. Ja, alles niedergebrannt. Das Haus, was er und seine Frau gerade gekauft haben, nichts mehr übrig, alles zerstört. Wie geht man um mit so einem Verlust? Was macht das mit deinem Gottvertrauen, wenn dich sowas betrifft? Und spielt Gott bei so Naturkatastrophen überhaupt so eine Rolle, wenn du das einordnest? Es ist ja so, dass Waldbrände und Naturkatastrophen nichts Neues sind. Das gab es in der Geschichte schon immer. Vor allem natürlich auch in Ländern, die generell heißer sind. Wenn wir historische und archäologische Funde anschauen, stellen wir fest, dass es auch im altvorderen Orient, also in Israel und Juda damals, tatsächlich ein regelmäßiges Vorkommen war. Schon Stammväter haben manchmal Hungersnöten und müssen wegziehen. Und heute schauen wir auf einen Bibeltext, der vor etwa 2600 Jahren spielt, um das Jahr 620 vor Christus. Da fiel im Land Juda lange kein Regen. Und die Folge ist, man hat erstmal Ernteausfälle, dann gibt es Nahrungsknappheit, damit sind die Leute natürlich unter Druck, es gibt soziale Unruhen und Menschen beginnen zu fliehen. Es gibt Fliehen, es gibt Flüchtlingsströme, eine große Herausforderung. Und mitten in diese Situation hinein hat Gott jetzt ein Wort für das Volk und für die Menschen durch den Propheten Jeremia. Im 14. Kapitel seines Buches lesen wir von einer großen Dürre. Ich lese euch mal die erste Hälfte des Bibeltextes vor aus Jeremia 14. Diese Botschaft erhielt Jeremia vom Herrn während der langen Dürrezeit. Das Land Juda trauert. Im ganzen Land ist der Handel zum Stillstand gekommen. Die Menschen kauern auf dem Boden, verzweifelt und in Trauer gewandt, und lautes Klagen steigt aus Jerusalem auf. Die Reichen schicken ihre Knechte zum Wasserholen, doch die Brunnen sind ausgetrocknet. Die Knechte kehren mit leeren Gefäßen zurück, ohnmächtig und verzweifelt und verhüllen vor Kummer ihr Gesicht. Wegen der langen Trockenheit ist der Boden hart und rissig geworden, deshalb sind die Bauern voller Sorge und auch sie verhüllen ihr Gesicht. Selbst die Hirschkuh lässt ihr Neugeborenes im Stich, weil sie kein Futter mehr findet. Die wilden Esel auf den kahlen Hügeln keuchen wie durstige Schakale. Sie gehen ein, weil es nirgends mehr Gras zum Fressen gibt. Das sind wirklich drastische Bilder, die der Prophet Jeremia hier zeichnet. Die Brunnen sind leer, es gibt keine Waren mehr zu handeln. Die Reichen laufen ja nicht selber zum Brunnen, die lassen ja andere hingehen, ihre Diener und Knechte, aber auch sie sind betroffen, weil es gibt einfach kein Wasser mehr. Ohne Regen, keine Perspektive, die Menschen sind, wie man sich das vorstellen kann, ohnmächtig und verzweifelt. So richtig vorstellen, was eine Dürre bedeutet, fällt uns als Menschen, die in Europa oder Deutschland aufgewachsen sind, glaube ich, schwerer als Menschen, die woanders herkommen. Vor den Waldbränden hat es in Kalifornien etwa 9 Monate lang nicht mehr geregnet. Wenn es bei uns im Sommer mal länger nicht regnet, sind es mal 5 Wochen oder so und vielleicht mal 6. Und dann stöhnen wir und klagen wir, unsere Wälder gehen ein, der Grundwasserspiegel sinkt, auch ein Problem für uns in den kommenden Jahren. Und doch im Vergleich mit anderen Regionen der Erde ein ganz kleines Problem. Uns geht das Wasser nicht vollständig aus. Wir wissen nicht genau, wie lange der Regen damals nicht gefallen ist in der Region Juda, als diese Worte geschrieben werden. Aber man geht davon aus, schon mehrere Monate, wahrscheinlich sogar Jahre konnte Dürre dort anhalten. Das Problem bei so einer Dürre ist, das Ökosystem funktioniert nicht mehr. Das Ökosystem leidet. Wenn es hart auf hart kommt, lassen die Tiere ihre Jungen im Stich, wird ja hier gesagt, die Hirschkuh. Und selbst so Tiere wie der Wildesel, die eigentlich an ein raues, trockenes Klima angepasst sind, selbst sie sterben. Hoffnung? Fehlanzeigen. Jeremia zeichnet nur Grau- und Schwarztöne, kein Licht am Horizont, nur Perspektivlosigkeit, Trauer und Tod. So schlimm diese äußere Beschreibung erstmal ist von Dürre und von Trockenheit, so sehr ist es wahrscheinlich auch ein Ausdruck von dem, was im Innern der Menschen abgeht. Es geht nämlich nicht nur um eine äußere Dürre, die sich eben abzeichnet, dadurch, dass kein Regen fällt, sondern das Südreich, die Menschen haben wirklich eine innere Dürre, eine Perspektivlosigkeit. Der Norden des Reiches wurde damals schon von den Assyrern erobert. Es gab nur noch das Südreich Juda. Und auch dort stehen die Feinde, die Babylonier, eigentlich kurz davor, das Land zu übernehmen und einzumarschieren. Es gibt schon Plünderungen, Krieg und Zerstörung. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch dieser Rest von Israel, nämlich das Reich Juda im Süden, erobert wird. Es ist erstaunlich, wie Jeremia diese Worte beschreibt und wie er das Ganze aushält. Er hat ja so eine ganz besondere Lebensgeschichte, vielleicht kennt er sie, er wird schon als ganz junger Mann berufen von Gott, um ihm zu dienen, und er hat so ein ganz tiefes Gottvertrauen und auch ziemlich viel Mut. Gott sagt mal, ich mache deine Stirn so hart wie Diamant, damit sie nicht kaputt geht, weil du wirst vor große Herausforderungen gestellt. Was sind das für Herausforderungen? Immer wieder sagt er zu den Menschen, kehrt um zu Gott, ändert euer Leben, erinnert euch an den Bund, den ihr mit eurem Vater, mit Gott geschlossen habt. Aber die Menschen rennen Götzen nach, die Menschen sind egoistisch, die Menschen gehen ihre eigenen Wege und kehren nicht um. Jeremias Sache schlägt für das Volk, Herz schlägt für das Volk und es schlägt eben auch für den Bund mit Gott. Und so mahnt und erinnert er und ruft er das Volk immer wieder zur Umkehr auf. Ich weiß nicht, welche Dürren oder welche Sehnsüchte es in deinem Leben gibt, die nicht erfüllt sind, welche nicht gestillt sind. Es gibt Menschen, die erleben gerade eine finanzielle Dürre, weil die Inflation zunimmt, aber ihr Lohn nicht entsprechend steigt. Oder? Vielleicht ist es so, dass du in deinem Leben im Rückblick manche Dürre erlebst, weil du unzufrieden bist mit manchen Dingen, die sich entwickelt haben. Zum Beispiel hast du Beziehungen erlebt, die am Anfang total aufgeblüht sind und richtig vorangingen und lebendig waren. Und irgendwie hast du gerade den Eindruck, das trocknet gerade total ein. Es ist lange nicht mehr so lebendig und frisch, wie es mal war. Oder vielleicht erlebst du auch eine Glaubensdürre, dass du viele Jahre mit Jesus unterwegs warst, dass manche Leute dir versprochen haben, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann erlebst du großen Segen. Und dann bist du mit Gott seit vielen Jahren unterwegs. Und dann gibt es aber Bereiche, wo du den Eindruck hast, hier passiert gar nichts. Es geht gar nicht voran. Diese Versprechen, diese Denkweise, diese Art an Gott zu glauben, hat mich getragen. Und vielleicht verstehst du auch, okay, es ist vielleicht nicht Gott, sondern nur die Art und Weise, wie ich über ihn gedacht habe, die hier seltsam oder falsch war. Aber irgendwie bist du trotzdem enttäuscht. Warum hat Gott das zugelassen? Oder warum hast du in einem guten Kontext von Menschen, die es gut meinen, auch Schwieriges erlebt und hast das Gefühl, es ist so eine Art Glaubensdürre jetzt hier? Wenn wir solche Situationen fragen oder erleben, da stellen wir uns oft eine Frage. Wir überlegen nämlich, naja, wer hat das Ganze eigentlich zu verantworten? Wer ist denn schuld an dem Debakel? Oder zumindest, warum hat das denn Gott zugelassen, dass es so weit kam? Es ist also die Frage nach der Verantwortung und die Frage ist, wohin gehen wir damit? Und jetzt lese ich diesen zweiten Teil des Textes aus Jeremia 14, Vers 7. Denn die Menschen Judas wenden ihre Klage und ihre Frage und ihre Frage nach der Verantwortung an Gott. Vers 7. Die Leute klagen, Herr, unsere Bosheit klagt uns an. Ja, wir haben oft gegen dich gesündigt. Hilf uns trotzdem um der Ehre deines Namens willen. Du bist die Hoffnung für Israel. Du bist unser Retter in Zeiten der Not. Warum verhältst du dich uns gegenüber wie ein Fremder, wie ein Reisender, der nur über Nacht bleibt? Warum erweckst du den Anschein, als ob du selbst den Mut verloren hättest, als wärst du ein Kriegsheld, der aber niemanden mehr zur Hilfe eilen könnte? Du bist doch mitten unter uns, Herr. Und man kennt uns als dein Volk, dein besonderes Eigentum. Lass uns jetzt nicht im Stich. Mitten in ihrer Not, in dieser Dürrekatastrophe, in der Perspektivlosigkeit, wenden sich die Judäer, die Israeliten an Gott, weil sie sagen, Herr, unsere Bosheit klagt uns an, ja, wir haben oft gegen dich gesündet. Den Israeliten ist schon klar, dass sie jetzt die Dürre nicht auf einen einzelnen Menschen zurückführen können. Sie ist umfassender und schwerer, dass ein Einzelner sich verantworten würde. Und trotzdem sagen sie, Gott, wir haben gesündigt. Wir sind auch irgendwie schuld an dieser Lage. Wir haben uns von dir abgewendet und jetzt müssen wir die Konsequenzen unseres Handelns eben auch tragen. Ich weiß nicht, wie es euch bei diesem Gedanken geht. Also zumindest für mich ist es eigentlich nicht so, von meinem modernen, auch naturwissenschaftlich geprägten Denken, dass ich eine Naturkatastrophe sofort mit einer Sünde gleichsetze. Dass ich sage, die Kalifornier erleben gerade einen Waldbrand, na, weil die so liberal und gottlos sind. Kann man tatsächlich auch lesen, wenn ihr euch oder sagen auch Leute in den USA heute sagen, naja, die Kalifornier sind so gottlos, deshalb schickt Gott jetzt diese Waldbrände. Ui, schwierig, sagen wir heute eigentlich nicht. Wir müssen aber auch erkennen, in der damaligen Zeit wurde natürlich von den Menschen alles auch immer geistlich gedeutet. Wir lösen da oft so die Schichten und sagen, es gibt Gott und dann gibt es die Welt und eigentlich haben die gar nicht so richtig viel miteinander zu tun. Und das ist vielleicht ein anderes Extrem, wo wir heute vom Pferd fallen. Wenn wir genau überlegen, dann wissen wir doch auch in der globalen Welt heute, ja, ganz, ganz viel ist irgendwie miteinander verbunden. Also wer ist schuld konkret jetzt, dass diese Häuser in Kalifornien abgebrannt sind? Da kann man sagen, naja, die Leute, die da ein Haus gebaut haben, viel zu nah am Wald, vielleicht auch nicht darauf geachtet haben, dass sie die richtigen Materialien nehmen, dass sie auf Brandschutz achten, all das könnte man sagen. Man kann auch sagen, naja, die Region ist halt sehr trocken, das wissen wir. Und wir wissen auch, durch den Klimawandel tragen wir dazu bei, dass es immer länger diese Perioden gibt, wo mal der Regen ausbleibt. Und wenn er dann fällt, umso heftiger, sind wir doch auch etwas mit Schuld. Und man kann sich aber auch fragen, naja, wie weit hat Gott da auch mitgespielt? Warum hat er das zugelassen, dass aus diesem kleinen Feuer ein großes Feuer mehrere Feuer wird? Wer trägt die Verantwortung? Sind es nicht auch wir, die mit unserer Gier nach mehr Reichtum und Konsum auf dem Rücken von Mensch und Natur wirtschaften? Wer trägt die Verantwortung? Die Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir da irgendwie verstrickt sind. Es gibt keinen Menschen, der sagen kann, ich habe nichts zu tun, ich bin schuldlos, so wie ich lebe, das ist immer nur gut. Und auf der anderen Seite zu sagen, ja, das ist eine Katastrophe, das ist eine Strafe Gottes, diese Katastrophe, ja, das ist oft auch sehr einfach. Und ich glaube nicht, dass ein Mensch so ein Urteil zustellt. Spannend ist, dass die Israeliten in dieser Situation das durchaus für sich so deuten. Also wenn jemand für sich so deutet, ist das eine, wenn jemand von außen das sagt, vorsichtig. Und trotzdem ist es selbst so, wenn man ein paar Seiten in der Bibel zurückblättert zum Buch Hiob, da wird dieser absolute Zusammenhang des Tunergehens, ich mache was und ich trage die Konsequenzen eins zu eins, das wird schon dort abgelegt, diese komplette Überzeugung. Hiob ist jemand, der ein gerechtes Leben führt und unschuldig leidet. Und ich glaube, von dieser Perspektive her muss man diese Sache betrachten und sollte immer und immer wieder sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, eine Naturkatastrophe, ja, das kann ich ganz gut erklären, das liegt nur an Gottlosigkeit. Was aber immer wieder bleibt, selbst wenn wir nicht genau wissen, woher und warum, ist eben genau diese Frage. Warum? Warum hat Gott das zugelassen? Und das, diese Frage stellt wieder auch die Israeliten, Vers 8 im zweiten Teil. Warum verhältst du dich uns gegenüber wie ein Fremder, wie ein Reisender, der nur über Nacht bleibt? Warum erweckst du den Anschein, als ob du selbst den Mut verloren hättest, als wärst du ein Kriegsheld, aber der aber niemanden mehr zu Hilfe eilen könnte? Warum greift Gott nicht ein? Warum stoppt er nicht die Not? Fehlt die richtige und aufrichtige Umkehr? Ich weiß es nicht. Ich glaube, diese Frage nach dem unschuldigen Leid, die können wir nicht beantworten. Wir können sagen, wir Menschen sind mit Schuld, dass der Klimawandel stattfindet, aber dass die Ärmsten der Armen, die fast nichts zum Klimawandel beitragen, dann die Ersten sind, die drunter leiden, ah, das ist schwierig dann zu sagen, ja, die sind schuld dran. Ja, wir, die wir sehr reich und sehr CO2-intensiv leben. Ich finde es schwierig, diese Frage zu beantworten, das warum, wir wissen es nicht genau, sie bleibt offen. Und ich glaube, das ist aber auch das, was wir im Leben immer wieder erfahren. Manche Fragen, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, die bleiben offen. Die Israeliten, sein Volk, die gehen weiter, manche kehren um und meinen es ernst, manche meinen es vielleicht nicht so ernst, das wissen wir nicht, können wir nicht beurteilen. Aber am Ende ist es so, dass Gott nichts einfach hört und das Schicksal abwendet. Kurze Zeit nach diesem Gebet, da werden sie in die babylonische Gefangenschaft geschickt. Und der Prophet Jeremia, der bittet noch Gott, bitte hör doch auf das Gebet deines Volkes. Und dann sagt Gott, nee, mache ich nicht. Also es ist erschreckend, wenn ihr das Kapitel 14 zu Ende lest und 15. Gott hört nicht auf das Gebet und wir fragen uns, warum. Was ich aber trotzdem mitnehmen möchte, auch wenn ich dieses Warum nicht beantwortet habe, ist, dass die Menschen das machen, was ich eine gute Idee finde. Mitten in ihrem Leid gehen sie nicht von Gott weg, sondern sie wenden sich zu ihm hin. Und sie vertrauen darauf, dass er bei ihnen ist in der Situation. Das zeigt sich dadurch, dass sie zu ihm beten, dass sie Gott an seinen Namen erinnern, also wofür er steht, welche Beziehung auch sie als Volk zu ihm haben und ja, was er einfach auch für sein Volk in der Vergangenheit getan hat. Sie kommen zu ihm mit den Worten, du bist die Hoffnung für Israel, in Vers 8a. Du bist unser Retter in Zeiten der Not. Du bist doch mitten unter uns, Herr. Also obwohl sich Jeremia und die Menschen im Volk von Gott auch irgendwie geschlagen sehen, fliehen sie zu ihm und erleben ihn als Zufluchtsort. Gerade auch da, wo die Welt aus den Fugen gerät. Du und ich, wir dürfen Gott unser Leid klagen. Auch da, wo wir keine Antwort haben, auch da, wo wir nicht wissen, warum es so ist, wie es ist. Keiner von uns hat eine Garantie auf ein Leben ohne Katastrophen, weil wir nicht im Waldbrandgebiet leben. Jesus selber erlebt die Katastrophe, geht ans Kreuz, ruft zu Gott und klagt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist nicht einfach, Leiden auszuhalten, auch nicht mit Gott. Aber ich glaube, es ist noch viel schwieriger, Leiden auszuhalten ohne Gott. Nicht zu vertrauen, dass da jemand ist und nicht niemanden zu haben, an den man sich in der Not wenden kann. Sich an Gott wenden zu dürfen, auch dann, wenn es mir schlecht geht, ist ein Privileg. Das Buch Jeremia ist insgesamt ein erschreckendes Buch und gleichzeitig auch ein hoffnungsvolles Buch. Wenn man über diese Kapitel weiterliest und die Geschichte des Volkes weiter anschaut, dann stößt man irgendwann in Vers 31 auf eine neue Perspektive. Da ist nämlich plötzlich die Rede davon, dass Gott einen neuen Bund schenkt. Jeremia 31, Vers 31. Das Volk, das hat nämlich irgendwie ab einem gewissen Punkt erkannt, Gott hat mit uns einen Bund gemacht und wir wollen diesen Bund mit Gott halten, aber wir schaffen das nicht. Immer wieder werden wir Gott untreu. Und dann sagt Gott, weil ich das weiß, schenke ich euch einen neuen Bund. Und es ist nicht ein Bund, den ihr von eurer Seite aus einhalten und wo ihr euch erlösen könnt, sondern ich selber gebe euch diesen Bund und ich werde ihn in eure Herzen schreiben. Und an diesen neuen Bund erinnern wir uns jedes Mal, wenn wir gemeinsam nachher das Abendmahl feiern. sagt nämlich, was ihr nicht könnt, das habe ich für euch getan. Ich komme zu euch und ich gehe diesen Weg und Jesus geht diesen Weg durch alle Fragen des Warums hindurch und er stirbt sogar am Kreuz. Es ist eine geschenkte Erlösung, die wir uns nicht verdienen können. Wenn du im nächsten Mal in deinem Leben eine Dürre erlebst, dann wirst du vielleicht diese Frage stellen, warum hat Gott das zugelassen, warum erlebe ich die? Vielleicht kriegst du eine Antwort, vielleicht aber auch nicht. Viel wichtiger ist, dass du diese Einladung von Gott einfach hörst, dass wir uns ihm zuwenden können. Das Volk betet, du bist unser Retter in Zeiten der Not, du bist doch mitten unter uns. Und ich glaube, genau das können wir doch auch beten, wenn es uns schlecht geht. Gott, ich weiß nicht warum, ich hätte gerne andere Antworten oder eine Lösung des Problems, aber du bist doch mitten unter uns, du bist bei mir. Jesus, der diesen neuen Bund in Person darstellt und ja, am Abendmahl auch irgendwie vollzieht, diesen Bund, der lädt uns genauso ein mit ähnlichen Worten, wo er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe schenken. Jesus selbst lädt uns ein, auch nachher gleich am Abendmahl. Ich denke, was mir nochmal neu auch bewusst wurde in dieser Predigt ist, dass Vergebung und Bewahrung nichts ist, was ich mir verdient hätte aufgrund meines guten Lebens oder ja, besseren Lebens als andere überhaupt nicht. Was Gott uns gibt, das ist seine Gnade, das ist sein Geschenk. Und das, wovor er uns bewahrt, das ist manchmal auch. Amen.